Werbung.
Am 11. Juni startet die Fußball-Weltmeisterschaft und damit auch die Frage, was ziehe ich an? Welche Girlande muss noch im Garten hängen? Und was kann man sich in diesem Jahr noch ans Auto klemmen, damit man auch ja nicht als Fußballfan übersehen wird? Bei Otto bekommt ihr alles mit nur wenigen Klicks, um auch bestens für den Fußballsommer ausgestattet zu sein. Starke Marken aus den Bereichen Sport und Fashion, Technik sowie Home und Living. Aber auch WM-Artikel wie Trikots, Bälle, Fernseher und vieles mehr. Bei Otto seid ihr up to date, was die neuesten Trends angeht, um dann auch bestens ausgerüstet zu sein für das nächste Sommerfußballmärchen 2026. Wenn ihr also noch das Passende an Ausstattung und Fanartikeln für die WM sucht, dann schaut in die Shownotes. Dort findet ihr den direkten Link zur WM-Themenwelt. Otto finde ich gut.
Werbung Ende.
Servus miteinander, eine frische Folge Mir san 4 am Mittwochmorgen, gleich zu viert, weil Folge 50 übrigens schon, also Jubiläumsfolge, können wir uns glaube ich darüber freuen. Erstmal guten Morgen an Torben.
Schönen guten Morgen, hallo.
Und guten Morgen natürlich auch an Kerry.
Guten Morgen, hallo.
Pletti kommt gleich noch dazu, der ist noch am Telefonieren. Wir sprechen natürlich kurz zumindest über den Sieg des FC Bayern in Wolfsburg. Wir sprechen auch über den ersten FC Köln, auf dem man am 34. Spieltag noch trifft. Wir ordnen ein paar Transferthemen ein und es gibt definitiv ein Update zu Manuel Neuer. Folge 50. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ich würde sagen, wir halten uns am vorletzten Bundesligaspieltag relativ kurz. Die Bayern sind schon eine Weile Meister, deswegen jetzt gar nicht mehr die ganz große Brisanz. Trotzdem, die Bayern haben Samstagabend beim Topspiel in Wolfsburg 1-0 gewonnen. Torben, vielleicht an dich nur kurz zumindest, was ist hängen geblieben sportlich von diesem Spiel?
Ein überragender Jonas Urbig, der dafür mitverantwortlich war, dass die Bayern seit langem mal wieder hinten zu null gespielt haben, hatte wirklich herausragende Aktionen gehabt. Hat mich begeistert, weil, wie gesagt, wenn du die Nummer 2 bist hinter Manuel Neuer und dann immer punktuell deine Einsätze bekommst, dann eben auch das so locker flockig wegzuspielen, das war tatsächlich beeindruckend. Erste Halbzeit ganz schlecht von den Bayern, zweite Halbzeit ein bisschen adaptiert, dann ein bisschen besser das Spiel kontrollieren können. Und für Wolfsburg bitter, die sind mitten im Abstiegskampf. Die Bayern haben das Nötigste am Ende gemacht, um dann dieses Spiel auch zu gewinnen. Waren wieder viele Wechsel mit dabei, gerade auch hinten, was die Viererkette angeht. Deswegen kann man drüber diskutieren oder philosophieren, zu viele Chancen zugelassen. Ja, unterm Strich waren es zu viele. Die Bayern haben am Ende das Spiel für sich entscheiden können. Und von daher bleibt für mich Jonas Urbig in diesem Spiel wieder ganz besonders hängen, weil er das wieder herausragend gut gemacht hat.
Kerry, du gehst wahrscheinlich gerade auch bei Jonas Urbig mit, oder? Ich habe so langsam auch den Eindruck, es ist dann auch gar nicht mehr so überraschend, wenn er halt so ein Spiel hat, wo er 3-4 rausholt, wo du dir denkst, ey, den musst du erstmal halten. Ich habe einfach mittlerweile das Gefühl, dass er wirklich zu 100% bei den Bayern angekommen ist, nicht nur was so die Mannschaft an sich betrifft, sondern einfach auch was die Qualität betrifft, oder? Kerry, gehst du mit?
Ja, das ist auch kein Talent mehr für mich. Das ist ein gestandener Torhüter, der auch immer wieder im Training zeigt, was er drauf hat. Torben und ich beobachten das häufig an der Säbener Straße, auch bei öffentlichen Trainingseinheiten, auch beim Warmmachen, wenn er jetzt mal nicht im Tor steht. Der strahlt was aus. Also das ist für mich ein gestandener Keeper, der auch definitiv mit zur WM fahren muss. Also da gibt's für mich keine zwei Meinungen. Der gehört in dieses Torwartteam der deutschen Nationalmannschaft, auch um zu lernen für ein mögliches kommendes Turnier dann, für die EM 28 in Großbritannien, aber dann auch für die darauf folgende Weltmeisterschaft. Der muss jetzt nicht sofort Stammspieler sein, Stammkeeper sein, aber er muss aus meiner Sicht definitiv mit und ist jemand, der sich gut in die Gruppe auch integriert hat und sich auch drüber freut. Das hat er mehrfach betont, wenn jetzt Manu Neuer seinen Vertrag auch noch mal um ein Jahr verlängert, weil er auch von ihm lernen und profitieren kann. Ansonsten ist mir noch hängen geblieben aus dem Spiel Michael Olise's Traumtor. Sehr schön wieder gemacht, typische Olise-Move. Gegen PSG nicht so viel Platz bekommen, weil er gedoppelt teilweise von 3 Leuten umkurvt wurde, beziehungsweise ständig auch Gegnerdruck hatte. Und jetzt in Wolfsburg herausragend gemacht, das Tor.
Gedoppelt oder teilweise sogar gedreifacht ist, glaube ich, der Fachbegriff. Dann hatten wir noch eine bemerkenswerte Situation. Harry Kane hat einen Elfer verschossen. Und zwar vermeintlich, zumindest unter anderem deshalb, weil Belus Jan sich da so ein bisschen mit dem Elferpunkt beschäftigt hat, Schiedsrichter da nicht so richtig hingeguckt und ja, dann gab es da ein paar Tritte in den Rasen. Torben, du als Ex-Profi kannst das vielleicht am besten oder wahrscheinlich am besten von uns einschätzen. Macht das tatsächlich einen Unterschied, wenn da der Elferpunkt so ein bisschen ramponiert ist?
Ja, ist ja nicht das erste Mal. Ich glaube, Marvin Hitz war es ja auch, der es auch schon mal mitunter gemacht hat und auch der ein oder andere, nicht nur Torwart, sondern auch Spieler. Natürlich macht es was, wenn um den Elfmeterpunkt da ein bisschen manipuliert wird oder der Rasen so ein bisschen aufgedreht wird oder dass eben halt nicht mehr ganz so fest ist, dass du dann eben so einen kleinen Slider machst oder ein bisschen mal wegrutschen kannst. Das kannst du damit schon verursachen. Geht dann natürlich wieder zwei Perspektiven, Fairplay-Gedanke. Ist es das, was wir sehen wollen? Auf der einen Seite sage ich nein, sowas wollen wir nicht sehen. Auf der anderen Seite befindet sich der VfL Wolfsburg im Abstiegskampf. Da geht es um Perspektiven, da geht es um erste Liga, zweite Liga, Abstieg drinbleiben. Da geht es um ganz, ganz viele Geschichten, um natürlich auch Schweine, Kohle, die da fließt oder auch nicht fließt, entweder erste oder zweite Liga. Von daher wird natürlich mit allen Mitteln versucht, dort auch ja diesen Klassenerhalt zu schaffen. Und da sind natürlich dann auch so Spielchen mitunter dann vielleicht ein probates Mittel. In dem Fall hat Harry Kane verschossen. Ob es jetzt wirklich tatsächlich mit dem Rasen zusammenhing oder nicht, ja, das lassen wir mal offen. Aber ist ein schmaler Grat zwischen das durchgehen lassen, also jetzt auch in der Nachbetrachtung, in der Retroperspektive zu sagen, ja, das kann man mal machen. Wie gesagt, auf der einen Seite haben wir den Fairplay-Gedanken, auf der anderen Seite eben auch ein Verein, der alles versucht, die Liga zu halten. Und ja, dann kann man so kleine Scharmützel aus Spielersicht dann auch zu verstehen, dass die dann eben halt alles versuchen.
Ja, es ist, man kann es irgendwo nachvollziehen. Ich wäre sogar noch ein bisschen strenger. Ich finde, es gehört sich einfach nicht. Ich finde, es ist komplett, eigentlich komplett daneben, gehört nicht auf den Fußballplatz. Und ja, klar, es geht, du hast es beschrieben, es geht bei Wolfsburg um wahnsinnig viel, aber es geht oft um wahnsinnig viel im Fußball und ich finde, das ist letztendlich einfach eine komplett unfaire Aktion. Wahrscheinlich wird jetzt im Nachhinein auch nichts passieren, auch weil Bayern das Spiel eben trotzdem gewonnen hat. Ja, aber auf jeden Fall ein spannendes Diskussionsthema. Deswegen interessiert mich deine Meinung auch noch, Kerry. Wie ordnest du es ein?
Ich würde so einordnen wie Kompanie, der auch gesagt hat, für den VfL geht's um alles, um den Klassenerhalt und dann gehört sowas leider dazu. Das passiert auf jedem Fußballplatz von der Kreisliga bis in die Bundesliga und deswegen ja, ist es part of the game. Ich glaube, ärgerlicher wäre es noch gewesen für Kane, wenn er jetzt wirklich nah dran gewesen wäre, den Rekord von Robert Lewandowski zu knacken. Stimmt. Den wird er nicht mehr einholen. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Deswegen Bayern haben gewonnen, abhaken, weitermachen.
Fakt ist auf jeden Fall, dass es ein spannendes Abstiegsfinale wird. Wolfsburg, Heidenheim, St. Pauli, alle drei mit 26 Punkten. Heidenheim und Pauli auf 17 und 18 sogar mit der gleichen Tordifferenz. Da können wir uns freuen auf den Samstagnachmittag. Zumindest was die Spannung betrifft, gibt es natürlich wie immer alle Spiele bei Sky. Wir werden es uns auch angucken. Ihr beide seid im Stadion am Samstag, ne? Ja. Sprechen wir natürlich am Ende auch noch drüber, über das Spiel gegen Köln. Kerry, du warst gestern an derselben Straße, deswegen was das betrifft, vielleicht noch die blöde Frage, was passiert denn da gerade so? Die Bayern hatten jetzt ein paar Tage frei und das ist ja so ein bisschen Bundesliga eigentlich schon klar, dann Pokal. Ja, deswegen eben die blöde Frage, was ist da gerade so los?
Ja, relativ wenig und trotzdem ist ein bisschen Bewegung da. Ich denke, so kann man es ganz gut ausdrücken. Also die Spieler haben frei bekommen nach dem Wolfsburg-Spiel 3 Tage. Ein paar Jungs haben die Zeit auch genutzt und sind weggeflogen. Lennart Karl ist Richtung Meer geflogen, auch Tom Bischoff an den Strand. Also die Jungs haben das dann ausgenutzt, weil jetzt auch hier in München die Eisheiligen vorbeischauen. Es ist ziemlich kalt jetzt geworden, das habe ich gestern in der Säbener Straße auch gemerkt. Muss wieder die dicke Jacke rausholen. Aber ich habe da Alfonso Davies gesehen und auch Serge Gnabry. Die haben beide Behandlungen gehabt an der Säbener. Und eine erfreuliche Nachricht bei Serge Gnabry, der kann wieder ohne Krücken gehen zumindest. Das sieht noch nicht ganz rund aus, aber er kann halbwegs wieder ohne Krücken laufen. Und das ist schon mal für ihn eine sehr positive Nachricht. Ein Minischritt auf dem Weg zum Comeback, das noch ein bisschen ja dauern wird. David Santos Dalba habe ich auch gesehen. Muskelsehnenriss, auch zu einer Behandlung an die Säbener gekommen. Also ein bisschen was war los, aber natürlich aufgrund der Tatsache, dass die Mannschaft frei hat, war es ein ruhiger Tag. Und trotzdem hat der ein oder andere Fan dann auch ein Foto bekommen mit Davis, mit Gnabry. Ich bin mal gespannt. Bei Davis jetzt, da hören wir, dass es wohl auch ein Bündelriss sein könnte. Also, dass er wirklich so um die 6 Wochen ausfallen könnte, was natürlich für die kanadische Nationalmannschaft extrem bitter wäre. Denn er spielt sein Heimturnier, seine Weltmeisterschaft, will unbedingt dabei sein. Dann hast du den schmalen Grat wieder mit Bayern, die nicht wollen, dass er sich nochmal schwer verletzt. Also, Davis wird noch spannend, zumal er bisher auch nach seiner Verletzung nicht diese Klasse abrufen konnte, die ihn eigentlich auszeichnet, damit die Bayern natürlich auch so ein bisschen im Zwiespalt sind, weil sie ihm sehr viel Geld auch gegeben haben bei dieser Vertragsverlängerung.
Wir sind natürlich auch weiter für euch da draußen an der Säbener Straße, Freitag Pressekonferenz, 10 Uhr, wenn alles ganz normal läuft. Also was das betrifft, ganz normal weiter die Berichterstattung und dann geht natürlich der Fokus so langsam aufs DFB-Pokalfinale, auch wenn am Wochenende eben noch ein Bundesligaspiel ansteht. Eine Sache ist noch fix, können wir kurz zumindest drüber reden, würde ich sagen. Kathleen Krüger wechselt zum HSV als Sportvorständin, war jetzt 17 Jahre lang beim FC Bayern. Wir wurden dann auch aus der Redaktion gefragt, ey, könnt ihr die so ein bisschen erklären, so ein bisschen einschätzen? Und Torben, es ist teilweise gar nicht so einfach, weil sie nicht so viel sich nach außen präsentiert sozusagen. Kannst du trotzdem so ein bisschen versuchen zu erklären, wie tickt sie, was ist sie so für eine Frau und ist es aus deiner Sicht auch ein guter Schritt für sie persönlich und für den Hamburger SV?
Mutiger Schritt für beide. 17 Jahre beim FC Bayern München gewesen, angefangen ja unter Christian Nährlinger, als der Sportdirektor war, dann natürlich noch unter Matthias Sammer, unter Hasan Salihamidzic, Max Eberl, da aber den Wechsel dann auch in die Organisation und gar nicht mehr so nah an der Mannschaft, sondern war Teammanagerin, hat Trainingslager organisiert, gebucht, hatte ein überragendes Verhältnis zu Pep Guardiola, die immer noch befreundet sind, viel Kontakt haben, die da wirklich ein herausragend gutes Verhältnis gehabt hatten in der Vergangenheit. Und es ist natürlich dann die große Frage, dass sie so aus, sie hat ja nur unter den Sportvorständen ja assistiert, so ein bisschen zugearbeitet oder da auch für die entsprechenden Herren, die ich eben genannt hat, gearbeitet, aber jetzt eben noch nie als Vorständin in der ersten Reihe sozusagen mit. Und aber ihre Aufgaben dort beim HSV sind ja auch jetzt nicht direkt auf die Transfers oder Mannschaft direkt gesetzt, sondern auch eben um die Organisation, um die Strukturen des Vereins. Und deswegen freue ich mich für sie. Sie wirkt immer so ein bisschen unnahbar, ja, also wenig am Lächeln. Das kann ich aber widerlegen. Also im Endeffekt, wenn man sich länger mit ihr unterhält oder wir hatten natürlich auch noch andere Berührungspunkte, als sie damals zum Beispiel auch im Trainingslager mit den Bayern unterwegs war, als Guardiola Trainer war und so weiter, da hast du sie auch noch mehr aktiver rund um die Mannschaft gesehen und auch öfter am Trainingsplatz und so weiter. Also von daher ganz bezaubernd und nett, kann auch lachen und viel Spaß haben, auch wenn das, wie gesagt, nach außen manchmal etwas steifer wirkt, so würde ich es mal formulieren. Also ich wünsche ihr alles Gute, viel Glück.
Schließe ich mich an, er gehört natürlich auch dazu, dass man sich dann da entsprechend einfach so ein bisschen anpasst und erstmal ankommt und so weiter. Ich bin sehr gespannt. Erstmal finde ich es einen guten, mutigen Schritt. Es wurde natürlich jetzt auch schon wieder viel gemeckert. Ja, die wird da nur angestellt, weil sie eine Frau ist. Bababa, ist völliger Quatsch. Der Hamburger SV ist jetzt wieder kurz in der Bundesliga. Ist ja logisch, dass der sich da einfach die größte Kompetenz holen will. Und auch von mir glaube ich alles Gute. Nicht glaube ich, auch von mir alles Gute. Kerry, du holst schon Luft. Sache.
Ja, sie hat klare Werte und klare Prinzipien. Ne? Also klar kann sie auch lachen, aber sie kann auch mal durchgreifen. Und da gibt's auch eine Anekdote, die ist verbrieft von der Säbener Straße, Busabfahrt zu einem Ligaspiel, Auswärtsspiel Richtung Flughafen und Leroy Sané war nicht pünktlich am Mannschaftsbus, kam 1 Minute später, 2 Minuten später und Kathleen Krüger hat gesagt, okay, der Sportfreund Abfahrt. Ist nicht pünktlich, Abfahrt. Und dann musste Leroy Sané mit dem Auto hinter dem Bus, mit seinem privaten Auto hinter dem Bus Richtung Flughafen herfahren. Und wie gesagt, sie ist da keine Frau, die alles durchgehen lässt. Und ich denke, das kann dem HSV, der ja auch in den vergangenen Jahren immer ein bisschen unruhiger unterwegs war, sehr, sehr gut tun. Also ich wünsche natürlich auch alles Gute. Viel Erfolg für das, was kommt.
Genau, da sind wir uns natürlich einig. Und dann können wir langsam, glaube ich, übergehen zu Manuel Neuer und einer Meldung, die jetzt so gefühlt vor 20, 30 Minuten dann auch, die wir quasi fix bekommen haben, rund bekommen haben. Pletti, du bist auch mit am Start. Erklär gerne, was gibt's Neues bei Manuel Neuer und dem FC Bayern?
Wir haben es jetzt rund bekommen, denn Manuel Neuer wird verlängern bis 2027. Die Vertragsverlängerung steht. Es gibt jetzt die komplette Einigung zwischen allen Beteiligten. Es wird ein neuer Einjahresvertrag. Es werden reduzierte Bezüge. Aktuell liegt er bei schätzungsweise 20 Millionen Euro brutto pro Jahr. Also Max Eberl, Christoph Freund, Christian Dresen haben ihn da etwas runterverhandeln können. Die Unterschrift soll dann noch bis zum Samstag erfolgen. Dann spielen sie ja zu Hause gegen Köln. Letztes Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison. Also die Unterschrift möglich am Donnerstag beziehungsweise am Freitag. Er wird noch ein Jahr bleiben und das bedeutet auch, dass Jonas Urbich die Nummer 2 bleibt, soll aber denkst dann mehr Spiele erhalten oder noch mehr Spiele als in der bisherigen Saison. Da steht er, glaube ich, bei 21 Einsätzen in allen Pflichtspielwettbewerben. Ist jetzt nicht die allergroße Überraschung, weil wir, glaube ich, schon vor ein paar Tagen berichtet haben, dass alle Beteiligten den Vertrag verlängern wollen.
So schaut's aus. Tom, richtige Entscheidung. Ich glaube, wir hatten das Thema schon ein, zwei Mal angerissen. Jetzt ist es noch nicht offiziell, aber einigermaßen fix. Wie siehst du es? Komplett richtig?
Richtige Entscheidung, weil Manu die Entscheidung für sich alleine fällen muss, in sich reinhorchen, die Familiensituation mit einbeziehen, vor allem seine körperliche Verfassung und eben auch noch die Lust und den Willen zu haben, sich weiter da über den Trainingsplatz und auch in den Spielen in den Matsch schmeißen zu wollen. Und von daher finde ich die Konstellation nach wie vor sehr sinnvoll. Manu hat bewiesen, dass er noch auf dem hohen Niveau halten kann, unabhängig davon, dass sich der ein oder andere Fehler vermehrt auch mit eingeschlichen hat, das darf man auch nicht wegdiskutieren. Aber die Konstellation Neuer Urbig finde ich herausragend gut. Die sind befreundet. Wenn man nach dem Wolfsburg-Spiel sieht, wie Manuel Neuer auch direkt auf ihn zuläuft, ihn gratuliert zu diesem fantastischen Spiel, dann spricht das schon Bände. Das war in der Vergangenheit nicht immer so. Thema Nübel beim FC Bayern München unter Manuel Neuer. Und von daher glaube ich, dass das eine richtig gute Entscheidung ist. Urbig wird sich sicherlich aufreuen. Zumindest hat er sich mal durchblicken lassen, dass er auch die Konstellation sich auch für die kommende Saison vorstellen kann. Von daher Win-Win. Urbig wird mehr Einsätze bekommen. Da bin ich mir sicher in der kommenden Saison. Und deswegen ist das eine herausragend gute Konstellation. Er kann noch weiter reifen, mehr Einsätze bekommen, um dann eben auch diesen Übergang von Manuel Neuer zu Jonas Urbig fließender hinzubekommen. Deswegen gute Entscheidung.
Manuel Neuer hat ja auch bei unserem Interview, ich glaube im Dezember war es, erklärt, Jonas Urbig definitiv die richtige Wahl als Nachfolger. Entsprechend kann man sich vorstellen, dass diese Konstellation dann auch gut funktioniert. 18 Pflichtspiele sind es übrigens diese Saison bisher, Pletti. 21 Tore hat er dabei kassiert. Kerry, was traust du ihm dann in der nächsten Saison zu? Geht's eher wieder Richtung 20 Spiele oder sind es dann womöglich tatsächlich deutlich mehr?
Ja, ich sag so, es geht Richtung 30 Spiele, weil er sich jetzt ja auch entsprechend entwickelt hat, auch in Pokalwettbewerben sehr gut gespielt hat. Ich erinnere mich da vor allem an die Feuerprobe in Köln. Das Pokalspiel, da hat er in den ersten 15 Minuten auch unglaublich gehalten, hat dem Druck standgehalten, der Atmosphäre standgehalten. Also der ist bereit für höhere Aufgaben. Und ich denke, bei Manu läuft es auch darauf hinaus, dass er jetzt auch einfach spürt, was da für eine Mannschaft zusammengewachsen ist und der Kompanie. Es hat ja auch Kimmich gesagt, die stärkste, die beste Bayern-Mannschaft, die beste Kabine in seinen 11 Jahren. Das will Manu einfach noch weiter aufsaugen, weiter miterleben und dann vielleicht im nächsten Jahr die Champions League gewinnen. Das ist nochmal ein großes Ziel von ihm, sich damit so einem großen Titel auch zu verabschieden. Hat in diesem Jahr nicht oder wird in diesem Jahr nicht klappen. Und die Bayern werden den nächsten Anlauf wagen mit Neuer.
Schauen wir uns an. Im Zweifel hilft dir natürlich auch einfach so ein erfahrener Mann ganz grundsätzlich im Kader, nicht nur mit seiner Qualität auf dem Platz, sondern auch mit seinen Qualitäten neben dem Platz. Ende März nächstes Jahr wird er dann 41, also dürfte auch mit 41 dann eben noch Spiele machen.
Dann haben sitzt er sogar Freitag bei der PK.
Stimmt. Wäre eine Variante.
Freitag verlängern und dann setzt ihn gleich mit auf die PK neben Kompanie, dann kann man nicht alles schön in einen Abwasch machen. Also so würde ich es machen.
Also falls der FC Bayern zuhört, gerne ja, dann so er. Arrangieren, wir freuen uns. dann haben wir, glaube ich, erstmal so Thema Neuer Bayern Urbig so ein bisschen abgehakt. Dann gibt's aber auch, ich sage jetzt erstmal, es gab einen Bericht des Kicker, die Überschrift war, die Zeichen mehren sich, dass Manuel Neuer bei der WM auch im Tor stehen könnte. Und jetzt ordnen wir das natürlich sehr gerne ein. Vielleicht Pletti mit dir am Anfang. Wie würdest du es denn bewerten oder beschreiben, die Situation?
Wir fassen es kurz zusammen. Es steht da nichts fest. Aber was wir sagen können, Wir sind aber weiterhin in der Recherche und da braucht's einfach noch Momente, weil man kann nicht einfach mit einem Call so eine Information rund bekommen. Da muss mit allen gesprochen werden. Da muss mit dem DFB gesprochen werden, mit dem Trainerteam, mit den Bayern, mit Manuel Neuer, um dann in Gänze zu verstehen, was da los ist. Selbst Oliver Baumann machen wir uns die Mühe und versuchen, diese Seite zu erreichen. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt sagen können, ist, dass es bei Julian Nagelsmann, bei Rudi Völler, bei Manuel Neuer tatsächlich den Plan gibt, ihn zur Weltmeisterschaft zurückzuholen. Das ist die Ausgangssituation. Ob er jetzt vorgesehen ist als Backup, wenn sich beispielsweise Oliver Baumann verletzt oder jemand anderes, oder er sofort als Nummer 1 zurückkommt, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Da braucht es einfach noch Zeit, da braucht es noch Recherche. Die Grundvoraussetzung, dass wir überhaupt darüber sprechen, ist, dass Manuel Neuer auf dieser ominösen 55er-Liste steht. Diese Liste musste abgegeben werden am Montag. Da hat kaum einer Einsicht drin. Das wissen beim DFB auch nur 1, 2, 3 Leute, wer da draufsteht. Das weiß bei der FIFA kaum jemand. Die 55 Namen, die auf dieser Liste stehen, die sind in der Lage, von Nagelsmann nominiert zu werden, beziehungsweise nachnominiert zu werden. Wer nicht auf dieser Liste steht, hat 0,0 Chancen mehr bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein. Und da immer noch im Hintergrund über Manuel Neuer diskutiert wird und auch die Bayern in Erwartung des Anrufs sind vom DFB, ist davon auszugehen, dass Manuel Neuer zumindest mal einer der 5 Torhüter ist, die auf dieser Liste stehen.
Spannend.
Kerry, also ist davon auszugehen oder ist er jetzt drauf? Das ist ja jetzt das Entscheidende, was wir...
Kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht hundertprozentig sagen, weil es kann auch sein, dass heute entschieden wird, dass er doch nicht... Ich kann es dir nicht sagen. Brauchst du mich nicht locken? Ich kann es dir nicht sagen. Wenn ich wüsste, er ist drauf, dann würde ich sagen, er steht drauf. Ich kann es da nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Tom, was ist denn dein Gefühl? Jetzt mal abgesehen von den Fakten, die wir noch nicht haben.
Mein Gefühl ist, dass Manuel Neuer nicht mit zur WM fährt. Und das wäre meines Erachtens auch fatal und es würde sich der Bundestrainer auch mehr als unglaubwürdig machen. Also jetzt die ganze Zeit alles zu verneinen, das auch so ein bisschen auf Manu zu schieben. Manu hat es oft genug immer wieder gebetsmühenartig wiederholt, dass es kein Thema ist. Auf meine Nachfrage auch in Stein gemeißelt. Ja, es ist in Stein gemeißelt. Er wird nicht bei der Weltmeisterschaft spielen. Und wenn du jetzt anfängst zu fusseln und kurz vor der Nominierung anfängst, einen Baumann, den du die ganze Zeit stark redest, der auch starke Spiele für die Nationalmannschaft gemacht hast, wenn du jetzt kurz vor Beginn des Turniers anfängst und Manuel Neuer zurückholst, dann kannst du Olli Baumann, das ist meine persönliche Meinung, ich sag's auch so krass, kannst du direkt zu Hause lassen, den brauchst du auch gar nicht mitnehmen. Und ich würde an Olli Baumann Stelle auch, wird er glaube ich nicht machen, weil ich schätze ihn als einen ehrenwerten Sportsmann auch ein. Aber dann würde ich sagen, Leute, ich lasse mich hier nicht verarschen und hin und her. So, jetzt kommt Manu auf einmal wieder zurück. Der wollte die ganze Zeit nicht und jetzt liegt der Bundestrainer ihn in den Ohren oder wie auch immer. Manuel Neuer wird niemals proaktiv bei Julian Nagelsmann anrufen und sagen, Julian, nimm mich doch bitte mit zur WM, weil ich bin einfach der geilste und beste Torwart. Nein, also wenn, muss ja der Impuls vom Bundestrainer kommen. Und wenn der das jetzt macht und Manuel Neuer zurückholt, dann finde ich das tatsächlich unglaubwürdig. Ich finde das hochgradig falsch und auch Olli Baumann gegenüber mehr als respektlos. Und dann, wie gesagt, kannst du auch sagen, ich mache meinen Sommerurlaub, ihr könnt mich alle mal gern haben. Deswegen, ich bin ja bei Pletti viel Konjunktiv, mehr Fragezeichen als Buchstaben in dem Artikel drinne. Deswegen, also ich bleibe dabei, das kannst du nicht machen.
Spannend. Ich bleib dabei, es ist echt spannend. Wir werden es natürlich die nächsten Wochen auch verfolgen. Ein Aspekt, den ich noch so im Kopf habe, ist, was machst du, wenn oder wie ist die Situation, wenn Manuel Neuer dann patzt bei der WM? Also wenn es jetzt tatsächlich so weit kommt, er nimmt ihn mit, er ist die Nummer 1, er steht im Tor, dann spielst du das erste Gruppenspiel und dann gibt's einen dicken Patzer von Manuel Neuer. Dann hast du natürlich wieder eine Riesendiskussion, dann redest du wieder über Oliver Baumann und. Also zumindest so ein kleiner Aspekt. Klar, jeder Torhüter kann patzen und das ist jetzt gar nicht speziell auf Manuel Neuer bezogen. Aber wenn du diese Riesenschleife jetzt wieder drehst, sagst, ich hole ihn zurück und bist dann mit der Leistung nicht zufrieden oder es ist dann nicht die Leistung, die du dir erwartet hast, dann machst du natürlich auch wieder ein großes Fass auf. Kerry, du wirst auch für uns vor Ort sein bei der WM, auch als DFB-Reporter im Einsatz. Deine Meinung, dein Gefühl,
Ja, es würde mich nicht wundern, wenn Julian Nagelsmann das jetzt macht. Er hat schon häufiger auch in der Vergangenheit mal eher sprunghaft dann entschieden. Ich hätte die Entscheidung schon vor längerer Zeit getroffen. Ich habe es auch vor einem Monat oder vor 6 Wochen, als Bayern in Madrid gespielt hat, gesagt, so jetzt macht es dann schon Sinn, den Neuer mal anzurufen, weil er ist für mich der beste Torwart, den wir in Deutschland haben nach wie vor. Er bringt unglaubliche Erfahrungen mit. Die Bayern profitieren von diesem Erfahrungsschatz und ich finde, es würde schon Sinn machen, ihn im Kader zu haben. Ich bin aber bei Torben. Das jetzt so kurzfristig wieder zu machen, ist dann alles ein bisschen respektlos und unfair auch gegenüber Olli Baumann. Also es ist jetzt ein sehr, sehr schmaler Grat wieder. Wenn wir jetzt nur rein nach der Leistung gehen, dann muss für mich Manuel Neuer mit zur WM. Aber das habe ich, wie gesagt, vor Monaten schon gesagt.
Aber ich frage kurz provokant auch nochmal nach. Was hast du denn beim Spiel in München gedacht? Als Real haben wir ihn alle gefeiert. Also ich finde ihn ja grundsätzlich, ist Manu Neuer wahrscheinlich immer noch der beste deutsche Torhüter. Aber auch die Saison über Freiburg, ich weiß gar nicht, welche Spiele es waren, schon eine Vielzahl an Fehlern. Und dann eben auch Real-Hinspiel, wir feiern ihn alle. Real-Rückspiel, sagen wir, ja gut, wie kann das denn passieren? Und also es ist für mich auch, und mit Blick auf die letzten Turniere, Manuel Neuer war ja letzten Turniere auch mit dabei. Jetzt, klar, kann man nicht alles an Manuel Neuer festmachen und sagen, ja, warum sind wir denn in kein Halbfinale oder Finale gekommen? So, also die ganz überragenden Endturniere hat er nun auch nicht gespielt. Und ich will auch Manuel Neuer gar nicht runterreden, im Gegenteil. Also ich halte ihn ja noch für den besten deutschen Torhüter, aber immer diese Diskussion nach einem Spiel, noch ein Spiel, schlechtes Spiel, gutes Spiel, das alles drumherum. Und diese finale Gesamtentscheidung, die wir fusseln uns den Mund fusselig, weil wir jedes Mal wieder ein neues Thema aufmachen. Und lass uns doch mal einfach auch als Gesellschaft oder wir auch als Journalisten, das ist meine persönliche Meinung, lass uns doch einfach mal den Olli Baumann dann eben jetzt auch den Rücken stärken und jetzt nicht noch kurz vor der WM wieder anfangen. Ja, jetzt das Thema geht jetzt bis zur Nominierung, ist Neuer dabei, ja oder nein? Und ich finde das ein Wahnsinn. Ich finde das wirklich ein Wahnsinn.
Wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Gerne. Das ist ja auch ganz wichtig, dass wir das jetzt nochmal herausstellen. Es gibt einen Unterschied zwischen Meinung und Info. Die Info, ob Manuel Neuer dabei ist, hat zum jetzigen Zeitpunkt in diesem Podcast noch kein einziger. Beziehungsweise
genau.
die recherchieren. Das ist ganz, ganz wichtig zu konstatieren. Und nochmal, wir schwurbeln hier und wir geben ja nicht vor, dass wir irgendwas wissen. Wir wissen es noch nicht. Wir wissen noch nicht, ob Manuel Neuer wirklich dabei ist. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Nagelsmann, Völler und Neuer zusammen gesprochen haben, zusammen gesessen haben und man in den letzten Tagen und Wochen darüber gesprochen hat, ob er bei der WM dabei sein will, kann, dabei sein möchte. Das ist die Ausgangssituation. Und der FC Bayern wartet auch auf eine finale Entscheidung. Darüber können wir hundertprozentig diskutieren. Aber da bin ich bei euch. Dass das Thema jetzt überhaupt wieder aufkommt und man es noch nicht zu 100% begraben hat oder entschieden hat, das kann ich nicht nachvollziehen. Wir stehen, Kerry, was immer, eine Woche vor der Kadernominierung. Man hat sich Luft verschafft. Warum Nagelsmann sich diesen paar Tage noch Luft verschafft hat, das wird er ja irgendwann erklären, wissen wir auch noch nicht so richtig, weil die Kadernominierung sollte ja eigentlich gestern oder vorgestern stattfinden. Ich finde es ein Wahnsinn. Und wenn, das ist das Einzige, was ich benutze im Konjunktiv, sollte Manuel Neuer nominiert werden, dann wird es dafür Gründe geben. Wäre ich dann Oliver Baumann, würde ich sagen, Alter, dann mache ich 5 Wochen Ibiza. Wird er nicht machen, weil er sich in den Dienst des Landes stellt und weil er natürlich, er wird auf die Zähne beißen. Aber ich kenne Oliver Baumann auch und Torben kennt ihn auch und Felix kennt ihn auch. Der hat jetzt wirklich alles reingehauen. Und dass die Diskussion jetzt erneut aufflammt, das ist Gaga. Und ich verstehe nicht, dass der Bundestrainer diese Diskussion wieder zulässt. Und er hat sie zugelassen, indem es noch nicht hundertprozentig zu ist oder auf ist. Das verstehe ich. Das ist das Einzige, was ich an der Stelle zum jetzigen Zeitpunkt kritisiere. Weil es bringt einfach nur Unruhe rein. Und wenn, zweiter Konjunktiv, sollte er dabei sein, da wissen wir alle, wird die ersten Tage um nichts anderes gehen als um Manuel Neuer. Und der Fokus liegt weder auf der WM, noch auf dem Turnier, noch auf der Mannschaft. Irre. Abschließend, es gab die Situation schon mal. Neuer kam ja zurück vor dem, da müsst ihr mir helfen, ich bin immer im Archiv nicht so gut, nach dieser Serie mit den Mittelfußbrüchen. Da ist er ja auch auf kurz oder knapp in Turniermodus gekommen und hat gespielt. Und da meine ich mich noch erinnern zu können, gab es ja auch so 1-2 Szenen und am Ende war er richtig stark oder Deutschland ist früh ausgeschieden. Also wir hatten die Situation schon mal, dass er eigentlich kurz davor war, nicht nominiert zu werden und da war er doch dabei.
Aber wir können auch eine Privatwette machen. Lass uns doch hier vor allen Zuschauer oder Zuhörerinnen und Zuhörern, wir machen jetzt eine schöne Viererwette. Jeder sagt jetzt mal, jetzt will ich mal von euch, Butter bei die Fische. So, Felix, ist Manuel Neuer bei der WM dabei, ja oder nein?
Machst du einen Einsatz?
Nein, wir haben...
Komm ja, jetzt.
Wir können Kerry. Ja nicht mit einem offiziellen Wetteransatz, glaube ich. Also ich sage definitiv nein.
Nein, nicht offiziell, das machen wir dann inoffiziell.
Die Spielsüchtigen hier. Ich sage auf jeden Fall, er ist dabei, leider. Also nicht leider, okay. Also aufgrund der ganzen Diskussion jetzt. Ich sage, er wird nominiert. Nein, sportlich gesehen macht es Sinn, das habe ich erklärt, aber leider diskutieren wir jetzt wieder darüber, weil wir diese Diskussion eigentlich schon vor einem Monat hatten und dann aber auch uns darauf geeinigt hatten, das Ganze mal zu begraben und Olli Baumann da auch Respekt zu zahlen.
Ja gut, aber du sagst ja, interessant und jetzt Plätti, komm.
Lege ich alles zusammen, was wir heute gehört haben, in den letzten Wochen gehört haben, sage ich, Manuel Neuer ist bei der Weltmeisterschaft doch dabei und zwar als Nummer 1.
Okay, Felix Tobinho gegen die Aussage von Plätti und Kerry. Wunderbar, ihr habt's alle gehört, wir werden es auflösen.
Ja, aber was ist der Einsatz?
Ganz kurz, hinzu kommt natürlich auch die Vertragsverlängerung von Manuel führt natürlich auch dazu und kann damit zu tun haben, denn er kann ja nicht als Vereinsloser, der er dann wäre, sofern wir uns qualifizieren für diese oder jene Runde, kann er nicht im Juli vereinslos sein. Also, oder? Oder bin ich jetzt doof? Oder habe ich einen Gedankenfehler? Wäre zumindest komisch. Ein vereinsloser Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft.
Ich glaube, da gibt es Regelungen, dass er dann diese 2 Wochen oder so das...
wie bei der Club-WM.
Ja, sowas. Ja.
Ich glaube auch. Wir gucken es uns an. Ich habe jetzt ad hoc keinen Wetteinsatz parat, aber lass uns
mal was einfallen. Nee, das machen wir, wenn der Podcast gleich aus ist, machen wir was.
Genau, vielleicht eine Folge oberkörperfrei oder so. Nein, das machen wir definitiv nicht. Ich habe ganz kurz noch abschließend vielleicht 2 Aspekte, vielleicht findet ihr die auch interessant. Das eine finde ich, aber das Thema hatten wir auch schon, die Alternative zu Manuel Neuer ist ja nicht irgendein durchschnittlicher, bei allem Respekt, Drittliga-Keeper, sondern die Alternative ist eben Oliver Baumann. Auch deshalb verstehe ich jetzt diese Dringlichkeit nicht und dass es wieder aufkommt, erstens. Und zweitens der Aspekt, ein 40-jähriger Manuel Neuer, der vor nicht ewig langer Zeit eine wahnsinnig schwere Verletzung hatte, soll dann den Sommer über auch wieder komplett durchziehen, im Tor stehen, trainieren und so weiter. Ich glaube, gerade jetzt auch mit der anstehenden Verlängerung bei den Bayern braucht sein Körper eigentlich diese Pause. Das ist mein Gefühl bei einem 40-Jährigen, bei dem du oft eben auch dann doch hier und da das Gefühl hast, vielleicht ist der Körper nicht mehr ganz, ganz, ganz da, wo er eben mal war.
Ja, es ist irre. Am liebsten würde ich es jetzt schon wissen, wir könnten dann 3 Stunden drüber sprechen und ich kann den Aspekt auch völlig nachvollziehen, Felix. Übrigens, ich habe einen Wetteinsatz. Vielleicht hört ja hier jemand zu, der so in diesem Bereich dieser Classic-Trikots unterwegs ist. Kenne ich mich hiermit aus, aber alle Welt läuft ja hier mit den Trikots rum aus den 80ern, 90ern, 2000ern. Vielleicht gibt's hier jemanden, der uns dann 2 Trikots zur Verfügung stellt aus den 90ern. So ein Deutschland-Trikot, so Bodo Ilgner, Eike Immel-mäßig. Und darauf drucken wir uns dann Manuel Neuer die 1 und die Verlierer müssen einen Tag in diesem Manuel Neuer Gedächtnistrikot schalten. Okay, komm nicht so
gut. Können wir uns zumindest mal merken.
Ich wollte euch nur so ein Classic-Trikot klar machen. Aber
Torben hatte, glaube ich, an eine flüssige Belohnung gedacht, wenn er die Wette gewinnt, aber schauen wir mal.
So sieht's aus.
Augustiner so. Alkoholfrei.
Ja, genau. Das schmeckt. Schmeckt sehr gut. Gut. Dann haben wir, glaube ich, jetzt gefühlt 20 Minuten über das Thema dann doch wieder gesprochen, über Manuel Neuer und Co. Ich würde sagen, damit ist es erstmal auch beiseite gelegt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, was die Infos betrifft. Und ich bin mir ja in Anführungszeichen leider relativ sicher, dass wir auch nächste Woche nochmal drüber reden werden hier im Podcast. Wir bleiben dran.
Dann wissen wir es. Nächste Woche wissen wir es.
Stimmt.
Wann ist die Kadernominierung? Am 21.
21. Oder? Ja.
So. Wann ist der nächste Podcast?
Wahrscheinlich Mittwoch, gehe ich mal von aus. Wir sprechen drüber, wir halten euch auf dem Laufenden und sprechen auch über Leon Goretzka jetzt, würde ich sagen. Es steht schon ein bisschen länger fest, dass er die Bayern im Sommer verlässt. Die Frage ist noch so ein bisschen, Wohin? Vielleicht fangen wir mit dem Thema mal an. Pletti, was ist denn unser Stand der Dinge? AC Mailand wird immer wieder genannt. Was wissen wir?
Wir wissen es auch hier noch nicht hundertprozentig, weil wir davon ausgehen, dass es auch noch nicht hundertprozentig feststeht. Ich glaube, dass er nach Italien wechselt und die AC Milan sehr gute Chancen hat, weil sie seit Januar an ihm dran sind.
Gut. Kerry würde passen, Leon Goretzka, Italien.
Ja gut, Milan kämpft ja aktuell noch um die Champions League und das scheinen sie ja so ein bisschen auch zu verspielen, zumindest die direkte Quali. Und weiß nicht, ob Leon Goretzka sich das dann antun will. Die Mannschaft funktioniert auch nicht so gut. Er könnte dann möglicherweise nochmal ein Jahr mit Luka Modric spielen. Kommt drauf an, was der macht, ob der noch ein Jahr bleibt. Ist auch noch nicht ganz entschieden, aber Mailand als Stadt sicher nochmal reizvoll auch für Leon. Aber ich schätze ihn schon auch so ein, dass er um Titel mitspielen will. Das kann er wahrscheinlich mit Milan nicht. Ich würde ihm da eher zu einem Wechsel zu Atletico Madrid raten, die jetzt zwar auch in La Liga und in der Champions League ausgeschieden sind, auch nicht den Titel gewonnen haben in der Copa del Rey im Finale, aber die spielen ja immer dort mit, sind ja immer auch nah dran, wie jetzt eben in der Copa gegen Matarazzos Real Sociedad verloren. Also ich traue es ihm schon zu, dass er nochmal einen Schritt zu einem Top-Club auch machen kann und Milan ist für mich aktuell kein Top-Club, deswegen warten wir es mal ab.
Torben hat Stress, du wirst angeschrien.
Ja, und ich glaube auch, dass Atletico ist auf jeden Fall auch noch mit drin, ne? Also Atletico, die waren ja hier, nochmal zur Erinnerung, die waren ja im Januar hier vor Ort. Die haben hier vor Ort mit Roof hier hinten bei den Filmstudios verhandelt. Die waren sich grundsätzlich einig. Leon hätte sofort zu Atletico wechseln können. Simeone wollte ihn. Und insofern, da würde auch ein bisschen was an Gehalt frei, weil Griezmann wechselt in die MLS. Wohin? Nach Orlando, ne? Nach Orlando.
Orlando, ja.
Genau. Also Atletico kann ich mir persönlich, also ich glaube, dass er Italien macht, aber ich würde Spanien mit Atletico, mit seiner kompetitiven Einstellung, würde ich auch spannender finden, wie per Kerry.
Auch das verfolgen wir logischerweise. Torben, du hast Leon Goretzka verfolgt seit dem ersten Tag bei den Bayern. 2018 kam er her, 210 Spiele gemacht, 40 Tore. Was geht mit ihm verloren aus deiner Sicht?
Dynamik, ein sehr guter Charakter, ein guter Charakter für die Kabine, ein guter Freund für den ein oder anderen Spieler in der Kabine. Und ich fand es bemerkenswert, dass er in der ganzen Phase auch immer so Auf und Abs hatte, aber auch gerade dann sich immer wieder zurück in den Fokus gespielt hat. Keiner, der jetzt da irgendwie öffentlich Stunk gemacht hat, gerade jetzt auch die letzte Situation mit S. Tuchel, dann Company, eigentlich mehr oder minder Verkaufskandidat zu sein, schon fast verkauft gewesen gefühlt, dann aber die Situation so anzunehmen und so einen guten Charakter zu haben, die Stärke auch zu haben, sich nicht hängen zu lassen, sondern die Mannschaft weiter zu pushen, zu unterstützen. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Also ein klarer Kopf, ein klarer Charakter. Wird der Truppe sicherlich abgehen. Hat eine schöne Zeit gehabt, viele Erfolge beim FC Bayern und von daher geht er durchs große Tor und wird auch hoffentlich für sich dann auch die richtige Entscheidung treffen, weil die Art und Weise von Spieler und auch so vom Charakter her gefällt mir sehr gut.
Wurde ja auch immer wieder gelobt, gerade auch zuletzt für seine Einstellung, was auch Kompany jetzt immer wieder erklärt. Ja, er ist gerade nicht mehr die erste Wahl, aber er zeigt sich eben im Training, er gibt sich nicht auf, immer voller Einsatz, einfach diese Arbeitsmoral, die man sich wünscht als Trainer. Pletti, sorry.
Ich wollte noch einen Gedanken noch reinwerfen. Leon Goretzka hat uns ja schon in den vergangenen Jahren immer wieder mal überrascht, was ich persönlich am meisten feiern würde, wenn er einfach sagt, pass auf, ich gehe wieder in den Ruhrpott und wechsle zu Schalke. Das hätte was.
Ja, das unterschreibe ich. Leon Goretzka, einfach in der Bundesliga bleiben bei Schalke, wird sich gefühlt irgendwie jeder Fußballfan so ein bisschen wünschen. Jetzt ist natürlich aber trotzdem die Frage, wer ersetzt ihn denn bei den Bayern? Und klar, irgendwie so ein bisschen die offensichtliche Lösung, sich eine externe Lösung zu holen. Kerry, es gibt aber auch interne Lösungen, zumindest potenzielle Lösungen. Du hast dir da ein paar Gedanken gemacht, gibt auch schon Text auf skysport.de. Erklär sehr gerne mal.
Ja, erstmal halte ich es für unwahrscheinlich, dass es nur diese interne Lösung gibt, weil die Qualität dann auch einfach wahrscheinlich nicht ganz ausreicht. Ich halte Noel Aseko für einen spannenden Spieler, der aber auch noch abgegeben werden könnte. Da gibt es auch viele Interessenten aus der Bundesliga. Eintracht Frankfurt ist dran, aus der Serie A. AS Roma ist dran, weil bei der Roma wird Kone wahrscheinlich gehen. Ist bei Inter im Gespräch, dann ganz heißer Kandidat fürs Mittelfeld. Dann könnte Aseko zu Roma wechseln. Also da gibt es Optionen auch in der Premier League, aber insgesamt haben die Bayern da schon spannende Talente, die dann aber auch ja den nächsten Schritt machen müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das in der aktuellen Konstellation können. Wir haben Barazapoko und Jai schon gesehen, der es auch gut gemacht hat. Die Bayern wollen auch mit ihm weitermachen. Also die Leihe läuft ja aus, aber geht davon aus, dass sie das auch noch verlängern können. Und der Junge dann nochmal die Möglichkeit bekommt. Es gibt einen David Santos Daiber, der jetzt aber auch verletzt ist. Das sind die internen Lösungen. Das sind Spieler, die sicher auch auf Minuten kommen können bei den Bayern. Aber ich sehe es eigentlich ähnlich wie Oliver Kahn, der vergangene Woche im Triple Talk auch den fehlenden Spielertypen Thiago angesprochen hat. Also einen richtigen Zocker, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche. Champions League Halbfinale, Vitinha, Joao Neves, was das für eine Qualität war im Zentrum. Also da könnten die Bayern aus meiner Sicht schon noch zulegen, gerade bei so vielen Spielen, gerade bei so vielen Wettbewerben. Alex Pavlovic und Joshua Kimmich, ja, haben sich da auch bewährt bis zu diesem Halbfinale. Aber ich finde, ein Qualitätsschub würde gerade in diesem zentralen Bereich der Mannschaft noch sehr gut tun.
Javi Fernandez hast du jetzt, glaube ich, nicht genannt, wäre auch noch so ein interner Kandidat. Bei dem gibt es ja auch ein kleines Update. War zuletzt an Nürnberg verliehen. Wäre das auch noch so einer, dem man zumindest zutrauen könnte auf Sicht?
Ja, der muss halt erstmal spielen, der muss erstmal fit bleiben. Der hat jetzt 7 Spiele in der zweiten Liga unter Miro Klose gemacht, hat aber auch sehr gut gespielt. Also ist ein Mittelfeldspieler, der eigentlich alles hat. Der hat Physis, der hat Technik, super Spieler, 19 Jahre jung, aber ein weiteres Jahr in der zweiten Liga bei Nürnberg oder bei einem Bundesligisten, der unten oder der quasi etwas eher den Klassenerhalt dann kämpfen muss, das wäre wahrscheinlich der richtige Schritt für ihn. Ich denke, Nürnberg hat er sich jetzt auch persönlich integriert, kann sich das gut vorstellen, da zu bleiben. Und da hat Nürnberg jetzt ja auch bewiesen, mit einem Berkay Yılmaz zum Beispiel, Außenverteidiger, der jetzt zu Freiburg zurückgekehrt ist, dass sie junge Spieler auch entwickeln können. Und deswegen wäre da noch ein weiterer Verbleib das Sinnvollste. Und da laufen auch Gespräche. Und ich gehe auch davon aus, dass das jetzt nach Saisonende dann auch finalisiert wird.
Tom, sagst du, man muss sich definitiv jemanden von außen dazu holen als Goretzka-Ersatz? Oder sind die Bayern breit genug aufgestellt?
Nee, sollten da im Zentrum noch was Externes machen. Also das jetzt nur mit den jungen Talenten, auch wenn da wirklich welche dabei sind, die viel Potenzial mitbringen, ist das für mich dann aber noch zu unsicher, in welche Richtung sich dann eben auch diese Spieler entwickeln. Von daher für mich klar, dass extern da im Zentrum jemand geholt werden muss.
Und dann ist die Frage, wird es ein sehr, sehr junger, der da ja eine wichtige Rolle spielen könnte? Kenneth Eichhorn, 16 Jahre jung, hat am Wochenende auch sein erstes Zweitligator erzielt für die Hertha gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Pletti, er ist ja auch immer wieder jemand, der genannt wird, der mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Wie ist so der aktuelle Stand bei ihm?
Also bei der Sechsernummer halte ich mich an Fakten. Und der Fakt ist, dass es zwei Prioritäten nach wie vor gibt. Daran hat sich auch in den letzten Tagen nichts geändert. Das ist die Suche nach einem Linksaußen und das ist die Suche nach dieser Sechser-Achter-Position. Und da hat ein einziger Spieler derzeit die oberste Top-Priorität und das ist nach wie vor Kenneth Eichhorn. Sie wollen und haben im Hintergrund alles in die Wege geleitet und alles dafür getan, dass er sich für sie entscheidet. Das hat er noch nicht getan, aber sie wollen diesen Spieler unbedingt und da vielleicht auch nochmal die Einordnung, weil das vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm hat oder keiner so richtig 10 Spiele von Hertha BSC gesehen hat. Kenneth Eichhorn ist ein Jahrhunderttalent. Der wird im Juli 17. Kenneth Eichhorn, du hast nur eine einzige Chance, dir Kenneth Eichhorn zu sichern. Das ist dieses Transferfenster. Ausstiegsklausel 10 bis 12 Millionen Euro. Und ich habe mit Hertha gesprochen. Ich habe mit Hertha-Verantwortlichen gesprochen. Die haben gesagt, sie haben noch nie in ihren Jahrzehnten, die sie verschiedene Talente begleiten, einen solchen Spieler gesehen. Einen Mix aus Thiago, Schweinsteiger und Wirtz. Kenneth Eichhorn soll, nochmal, ich kann es nicht bewerten, ich sehe ihn nicht im Training, bin in München, der trainiert in Berlin, soll das größte Talent sein, das es auf dieser Position jemals in Deutschland im Mittelfeld gegeben hat. Und er kommt für 10 bis 12 Millionen Euro raus. Und die Bayern haben alles dafür getan. Sie wollen diesen Spieler. Sie trauen ihm zu, sofort eine prägende Rolle einzunehmen. Aber die Konkurrenz ist halt brutal. Das Gleiche sagt RB Leipzig, das Gleiche hat RB Leipzig gemacht. Gleiches gilt für Dortmund, wenngleich wir die Info haben, dass es aufgrund verschiedener Umstände, die wir jetzt nicht nennen können, sie derzeit nicht in der Pole Position sind. Aber es gibt vor allem eben das Duett Man City und Bayern 04 Leverkusen. Pep, also nochmal, Pep Guardiola, dem traue ich schon zu, dass der ein Auge dafür hat, was jemand kann oder nicht. Pep Guardiola macht intern Druck und will Kenneth Eichhorn. Die wollen ihn jetzt verpflichten, wollen ihn dann an Leverkusen verleihen. Das können sie. Die Regularien sind im Hintergrund geklärt. Das Einzige, was eben nicht klappen würde, wenn City den jetzt kauft, bekäme der in den UK keine Arbeitserlaubnis. Deswegen muss er nach Leverkusen verliehen werden. Deswegen kann man auch nicht sagen, ob er zu Bayern geht. Ich glaube nicht daran, dass einer von den genannten von Kerry, die allesamt talentiert sind und die im Raster sind, sich durchsetzen werden. Wenn überhaupt Asego, aber nicht in der kommenden Saison bei den Bayern.
Kerry, du, wir sind ja auch regelmäßig bei der zweiten Liga unterwegs. Kenneth Eichhorn, ich habe ich zumindest einmal die Saison auch live gesehen und es war dann schon beeindruckend, wie so ein 16-Jähriger eben da, ich sag mal, ganz normal spielt, vor allem auf so einer wichtigen, auf so einer prägenden Position. Hast du das Gefühl, dass er eben auch so das Talent für die Bayern in sich trägt und dass entsprechend die Bayern auch alles machen müssen, um ihn am Ende zu bekommen?
Ja, gerade zu dem Preis macht es schon Sinn, weil am Ende ist es so, wenn er nicht funktionieren sollte, kannst du ihn immer noch wieder verkaufen. Ne? Das ist ja auch klar. Super Talent, das Tor am Wochenende war auch schön, wenngleich ich auch sage, was macht der vierte Verteidiger da? Also das war eine Slalomstange.
Die vierte Defensive grundsätzlich.
Ja. Also das war ja gar nichts. Aber ja, er bringt unglaublich gute Fähigkeiten mit. Er hat das jetzt auch schon unter Beweis gestellt. Jeder redet in den höchsten Tönen von ihm. Wenn du als FC Bayern die Möglichkeit hast, ihn dazu zu holen, dann mach das. Wenngleich, Plätti hat es auch gesagt, die Konkurrenz einfach dann sehr hoch ist. Und Tom Bischoff will auch den nächsten Schritt machen, auch wenn der als Linksverteidiger spielen könnte, das er auch schon gemacht hat. Also ich bin gespannt, was die Bayern machen. Ich glaube aber, dass es dann noch ein bisschen Zeit braucht, um dann dieses Mittelfeld zu haben, das dann auch wirklich einen Champions-League-Titel angreifen kann. Und das sollte ja eigentlich schon für Bayern in den nächsten ein, zwei Jahren das Ziel sein.
Ganz kurz noch, der Nächste übrigens, also wenn Eichhorn nicht klappt, dann kann es sehr gut sein, dass sie wieder auf Nathan de Cut gehen. Nathan de Cut ist ein bisschen älter, ist ein Belgier, ähnlich veranlagt, anderer Spielertyp, der ist ein bisschen physisch stärker, ein bisschen größer gewachsen, ist ein Tick defensiver. Aber sie wollen auf dieser Position, Stand heute, Stand zu diesem Podcast, keinen fertigen Sechser holen, der sie wieder 40, 50, 60, 70 Millionen Euro kostet. Das wollen sie eher investieren auf der Linksaußennummer. Weil sie ja auch perspektivisch, das muss man ja auch im Blick haben, sie müssen sich ja perspektivisch, egal ob Kane verlängert oder nicht, sie müssen sich im Grunde genommen ab diesem Fenster perspektivisch schon mit einem Kane-Nachfolger beschäftigen. Und der wird teuer werden. Deswegen, ich glaube, dass sie intern in Anführungszeichen sparen, um dann wieder vorbereitet zu sein, wenn Kane beispielsweise 2028, er hat ja noch Vertrag bis 2027, die Bayern verlassen würde, weil dann wirst du wieder 80, 90, 100 Millionen Euro brauchen, weil Stürmer-Experiment, ich glaube, das hat der Kane-Transfer gezeigt, das werden sie nicht mehr machen. Und Bischoff ist auch noch da, ne? Bischoff dürfen wir nicht vergessen. Bild hat ja getitelt, der neue Kimmich. Spielen wir da auch.
Ehrlicherweise hatten die Bayern auch einen Thiago-Ersatz mit Ryan Gravenberch. Den haben sie aber abgegeben. Also das Potenzial. Das Potenzial hatte er ja damals schon, hat natürlich auch nicht so richtig geklappt mit den Trainern, die ihn dann nicht haben spielen lassen, aber ja.
Jetzt Stammspieler beim FC Liverpool. Hätte man so wahrscheinlich aber auch nicht mehr erwartet. Lasst uns noch, oder Plätti, ordne uns noch einen Namen kurz ein, weil der auch immer wieder genannt wird, Charles de Ketelaere, 25, 1,92 groß, also bringt körperlich schon mal was mit, offensives Mittelfeld allerdings, Atalanta Bergamo, sag mal.
Jetzt habe ich die Torben-Hoffmann-Geste gemacht, ich habe mir nur das Gesicht gestrichen, um mir eine Sekunde Luft zu verschaffen. Übrigens, Pratzo hat mal gesagt, Ryan Gravenberch wäre einer der krassesten Spieler, die er je verpflichtet hat. Hat ihm aber keiner geglaubt. Am Ende hat er recht behalten, aber bei Bayern hat sie funktioniert. Mache ich ganz kurz, bei Charles de Ketelaere haben wir auch morgen nochmal im Transfer-Update um 18 Uhr dann die Einordnung. An der Meldung, dass Bayern da dran ist, in fortgeschrittenen Verhandlungen sei, der Spieler zu Bayern will, die Bayern den Spieler wollen, ist zum heutigen Tag nichts dran. Ist gut. Auch überhaupt nicht die Position, die Bayern sucht. De Ketelaere kommt zu 85% übers offensive Mittelfeld. Soll der jetzt daneben Lennart Kahl und Jamal Musiala spielen für 65 Millionen Euro? Da werden von irgendwelchen Transferjournalisten wieder Spieler ins Trikot gestellt und die ganze Welt verfolgt. Also es ist wild geworden teilweise.
Dann sind wir eigentlich schon bei einer guten Frage in den Ex, die tatsächlich da perfekt reinpasst. Torben, mal ein bisschen was anderes, gar nicht so sportlich. Es ist ja dann noch 1-2 Jahre her, deine aktive Karriere. Wie groß war damals bei dir, bei euch so das Thema Sportjournalismus, Gerüchte, Einordnungen, jeder gibt seine Meinung wieder und so weiter. Wie viel hast du damals gelesen, mitbekommen?
Ganz andere Zeit, weil wir noch nicht in diesem Zeitalter der sozialen Medien unterwegs waren mit Instagram und Facebook und jetzt gerade mal die Zeit auch meiner Erstliga-Zeit. Von daher hast du deine Schreiberlinge gehabt. Da hast du auch deine 1-2, die du auch ein bisschen auf dem Kicker hattest, weil die dann eben auch unabhängig jetzt von irgendwelchen Benotungen, aber auch dann immer welche Texte dazu geschrieben haben. Und da hast du dann eben halt auch schon 1-2 Leute dann auch irgendwann mal links liegen lassen. Also du wusstest, oder ich habe schon gefühlt, wer ist ein korrekter Journalist, der auch Leistung und all was Interviews angeht und so korrekt und auch wirklich fair behandelt, auf wen du dich verlassen kannst, wen du auch mal vielleicht mal was gesteckt oder erzählt hast, jetzt keine Internas, was jetzt innerhalb der Kabine los ist, aber wo du dich dann auch aufbauend einer Geschichte anvertrauen konntest und denen aber auch in eigener Sache Dinge anvertrauen konntest, wo du wusstest, okay, das ist in guten Händen und wird dann auch nicht rausgeblasen. Also da kannst du schon sehr gut differenzieren und wusstest ganz genau, wer ist korrekt und wer ist eben halt auch ja, ein kleines A-Punkt-Punkt. Also das hast du auch in der Kabine in Gesprächen gehabt. Da hast du dich auch ausgetauscht. Mal, ey, was hat der da wieder gemacht oder was hat er geschrieben oder was hat er? Da wusstest du schon, wer auch so ein bisschen im Sinne des Spielers irgendwo war oder auch der Mannschaft oder gerade auch Leistung entsprechend gut einordnen konnte. Und da gab es gute, aber es gab auch schlechte Jungs, die da unterwegs waren.
Hättest du dir selbst was anvertraut, wenn du damals schon Reporter gewesen wärst?
Ja.
Musst du ja sagen.
Ja, weil du musst dir ein Vertrauensverhältnis aufbauen. So ist es doch. So habe ich doch dann eben auch, und das konnte ich sehr gut beurteilen, weil ich eben bei beiden oder auf beiden Seiten war, wusste ich, wie ich es als Spieler gerne gehabt hätte und weiß eben auch jetzt auf der anderen Seite, wie wichtig das ist, eben halt auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, ohne eben halt auch die journalistische Neutralität nicht aufzugeben. Und das ist mitunter manchmal ein schmaler Grat.
So ist es. Spannende Einblicke. Dann würde ich sagen, werden wir wieder klassisch sportlich und gucken noch voraus. Ich habe es schon gesagt, die Bundesliga hat jetzt nicht mehr den allergrößten Stellenwert für die Bayern, aber man will sie natürlich trotzdem ordentlich verabschieden, vor allem im letzten Heimspiel in der Allianz Arena gegen den 1. FC Köln. Kerry, die pauschale Frage, was erwartest du? Köln mitten im Abstiegskampf, die Bayern schon längst Meister?
Ja, die Bayern werden es trotzdem gewinnen. Die Bayern werden trotzdem sich mit einem Sieg dann auch verabschieden wollen von den Fans in der Allianz Arena aus dieser Bundesliga-Saison. Natürlich wird Kompanie auch den einen oder anderen Spieler wieder schonen müssen. Gerade mit Blick aufs Pokalfinale, aber auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft. Ich erwarte Kane nicht in der Startelf. Ich erwarte auch Olise oder Diaz nicht in der Startelf. Also der wird schon auch ein bisschen schonen. Gleichzeitig aber auch soll es ein guter Test sein, eine gute Generalprobe für das Pokalfinale.
Ja, also Köln-Abstiegskampf, ich meinte übrigens natürlich unten drin. Gesichert sind sie ja schon logischerweise, haben 6 Punkte Vorsprung vor 16, 17, anders. 18. Erzähl.
Ich sehe es nicht so wie Kerry, dass er sagt, dass er den einen oder anderen schon wird. Und im Gegenteil, ich gehe davon aus, lange Woche jetzt, keine englische Woche, dass er mit der vermeintlich besten Elf auflaufen wird. Also vielleicht punktuell 1-2 Positionen, aber im Großen und Ganzen mit der besten Elf auflaufen wird, um Rhythmus einspielen beizubehalten, um dann eben, letztes Spiel darf man auch nicht vergessen, da hat er auch viel rotiert. Also da wieder zurück zu der Eingespieltheit dieser Stammelf, um dann gegen den VfB Stuttgart, was kein leichtes Spiel wird in Berlin, das auch so anzugehen. War auch eigentlich die Aussage bei der vorletzten Pressekonferenz, wo er eben genau das auch angesprochen hat, nach dem Spiel, nach dem Ausscheiden gegen PSG, dass Wolfsburg eher so eine kleine, ich würde sagen, Versuchswiese wird, aber dass er dahingehend schon die ein oder andere Veränderung vornehmen wird, aber sagte dann eben auch mit Blick auf das Spiel gegen Köln und Pokalfinale. Deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt Diaz, Olise oder Kane da irgendwie alle nicht in der Startelf sehen.
Jetzt haben wir schon zwei unterschiedliche Einschätzungen quasi. Pletti, dann interessiert mich deine natürlich auch noch.
Bayern hat, glaube ich, gerade nicht die Position, jetzt hier noch groß zu rotieren. Die müssen sehen, dass sie die Bude wieder dicht bekommen, dass sie sich einspielen. Ansonsten wird Familie Hoeneß und nicht die Familie vom Tegernsee im Pokalfinale in Berlin gewinnen. Weil nochmal, also für die Bayern geht's jetzt auch um alles. Ich finde, das wird immer so ein bisschen so lapidar, ja auch Double und die Bayern gewinnen das schon. Also wenn die Bayern das Pokalfinale nicht gewinnen, dann können wir eine Podcast-Extra-Folge machen, dreistündig, weil dann sprechen wir über eine ganz, ganz andere Saison. Abwarten, was da passiert. Aber ich glaube auch nicht an viel Rotation. Ich glaube dann eher Pausen, so ab der 60., 70. Mein Hot-Take, es wird ein hoher Sieg bei tollem Wetter. Und es wird dazu führen, dass René Wagner vielleicht doch nicht Cheftrainer wird, weil es da intern ja auch schon rumort. Und die Kölner müssen aufpassen, dass sie nicht mit 4-5 Dingern nach Hause gehen. Fände ich aber sehr schade für sie, weil sie eine tolle Saison gespielt haben mit dem verdienten Klassenerhalt. Und mein Hot-Take ist, dass Manuel Neuer vielleicht im Stadion seine Verlängerung verkündet wird.
Könnte natürlich auch sein, aber beim Thema gutem Wetter muss ich dir leider den Wind aus den Segeln nehmen. 11 Grad, leichte Schauer, Regen. Also das wird leider nichts.
Okay, dann wird er doch rotieren.
Not true.
Okay, sorry.
Ich glaube auch, also ich glaube, er wird die vermeintlich beste Elf ins Rennen schicken. Beruhigt euch doch.
Ich werde euch aus Sylt grüßen. Ich werde euch
wollen wir wieder eine Wette machen oder was? Ich finde, ja, Kane läuft, nicht, auf, jetzt, läuft nicht bei 100. Nee, wegen der Aufstellungssache. Ich glaube schon, dass der Kane schonen wird. Zumindest keine 90 Minuten lang spielen lassen wird.
Wir sitzen nebeneinander Samstag. Wir werden es sehen und dann kannst du mir.
Ich gebe dir so einen Käsekreiner aus, Tom.
Ja, wunderbar. Nein,
das ist dann auch aber wieder. Nimm mir eine
Wörter verabschiedet. Wir werden verabschiedet. Jackson, gehen wir mal von aus.
Guerrero.
Leon.
Goretzka.
Ja, komm, der wird dann der Startelf stehen. Leon wird dann der Startelf stehen. Vielleicht als Kapitän sogar.
Guter Take. Kann natürlich gut sein.
Urbich im Tor.
Vielleicht. Ja, auch das kann gut sein. Also mein Gefühl ist, dass das Company ein, zwei Kompromisse eingeht. Eben zum Beispiel bei Leon Goretzka, der jetzt vielleicht nicht sozusagen natürlich in der Startelf stehen würde, aber dass er da nochmal sagt, ja, machen wir, genauso Jonas Urbig vielleicht einen Einsatz. Aber
nein,
ich glaube ansonsten, letztes Spiel.
Nein, Urbig wird nicht zwischen
Pfosten stehen.
Was ist denn los mit euch? Der lässt ihn doch nicht zwei Spiele draußen, um dann im Pokalfinale ihn einfach wieder nackt ins Tor reinzuschmeißen, weil er ja, halt
doch nicht nackt,
unser
hat doch ein Trikot an.
Ist. Also Leute,
ich
was
glaube,
ist denn los
Prescott
mit euch?
Spielt.
Ja. Wir reden dann am Samstag drüber, Torben. Ich freue mich drauf.
Ich glaube, Upe bin gerade auf der 9. Ja. So, jetzt kommen wir langsam mit Schmarrn rein. Jetzt, ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, wenn wir schon alle vier da sind und das Pokalfinale ja doch auch dann den größeren Stellenwert einnimmt, vielleicht von jedem noch, ich weiß nicht, 20, 30 Sekunden, eine kurze Prognose schon mal zum Pokalfinale, wird mich, glaube ich, und wird die Zuschauer mit Sicherheit interessieren. Nächste Woche reden wir natürlich noch ausführlich drüber, aber vielleicht der Reihe durch. Torben, du bist nicht nur der Schönste, sondern auch der Älteste. Was erwartest du in ein paar Sätzen für ein Pokalfinale?
Ich erwarte ein hochdramatisches, enges und spektakuläres Pokalfinale. VfB Stuttgart gut drauf, die Bayern mit Druck, dieses Double unbedingt gewinnen zu wollen, zu müssen, um die Saison zu befrieden. Auch wenn alle drei Spiele in der Saison mit dem Franz Beckenbauer Supercup, die beiden Ligaspiele für die Bayern gegen den VfB Stuttgart gegangen sind, erwarte ich ein hochdramatisches und sehr spannendes Pokalfinale.
Pletti, dein Take?
Ich hoffe, dass die Fans sich nicht auf die Fresse hauen und dass es nicht so wird wie zuletzt in München. Ich hoffe, dass da über allem steht, dass alle cool miteinander sind, weil das ist ein geiles, spektakuläres Spiel. Mein Hot-Take ist, dass Stuttgart gewinnt.
Spannend. Kerry?
Ich sage, 90 Minuten werden nicht reichen. Ich sage, es geht in die Verlängerung und vielleicht sogar ans Elfmeterschießen.
Würde man sich wünschen. Ich sage tatsächlich, es wird ein klares Ding für die Bayern, weil der Druck groß ist, weil es ein Finale ist, weil die unbedingt dieses Double holen wollen. Ja. Mehr dazu würde ich sagen nächste Woche. Jetzt gebe ich euch noch 5 Sekunden Zeit, falls ihr noch ein Thema oder irgendwas auf dem Herzen habt. 2, 1, gut. Und dann kann ich noch ein bisschen teasen. Wir haben morgen einen sehr interessanten Gesprächspartner, mit dem sich Torben unterhalten darf, an der Selbener Straße. Mehr dazu dann im Laufe des morgigen Tages oder im Laufe des Freitags und natürlich auch dann nächste Woche nochmal in der neuen Folge Mir san 4. Das war die Jubiläumsfolge 50. Vielen Dank für eure Zeit und bis nächste Woche.
Ciao, ciao.
Bye. Servus.
Wir sind 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.